Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin in der Reiseredaktion und betreue auch zum Glück diesen Podcast, weil da habe ich immer wieder ganz interessante Leute, mit denen ich sprechen kann. Dieses Mal sind es Iris Kirschner und Dieter Haas von PowerPress. Die sind als Team schon seit 20 Jahren unterwegs, wobei die Iris die Fotografin und Reisejournalistin ist und Dieter darf technischen Support liefern, als Model fungieren und ist einfach mit der Iris immer unterwegs. Und die bringen immer ganz tolle Geschichten mit. Hallo, schön, dass ihr zwei da seid.
Hallo Kerstin.
Hallo Kerstin. Danke für die Einladung.
Und heute wollen wir über eins eurer Lieblingsthemen sprechen, nämlich die GTA. Da fragt man sich natürlich, okay, das ist die Grande Traversata delle Alpi. Was genau ist dieser Weg?
Ja, eine Weitwanderroute vom nördlichsten Punkt des Piemonts am Grießpass, also an der Grenze zur Schweiz, zum Tessin. Mhm. Und er führt durch den gesamten Westalpenbogen auf der italienischen Seite bis ans Mittelmeer nach Ventimiglia in Ligurien. Und es sind 65 Etappen, etwa 1000 Kilometer und 65.000 Höhenmeter.
Boah, das ist ein ganz schöner Riemen, wenn man sich das so anhört. Gibt es da nur einen Verlauf oder gibt es da auch Varianten? Weil oft gibt es ja dann auch irgendwelche Tal-Ausweichstrecken bei so langen Routen, falls einer von der Kondition her doch nicht ganz so gut drauf ist. Oder es gibt extra Berge, wo man sich mit einem kleinen Schlenker noch erobern kann.
Doch, es gibt einige Varianten. Von daher kann man auch immer wieder etwas schwierigere Abschnitte umgehen. Für manche aber auch etwas verwirrend, weil es gibt manchmal zu viele Varianten. Also je nachdem, mit welcher Karte man unterwegs ist, sind ganz viele Wege mit GTA bezeichnet. Von daher haben wir es für wichtig gefunden, doch beim Wanderführer uns etwas zu reduzieren.
Ja. Ja, und sind es dann trotzdem auch offizielle Wege oder haben sich da einfach welche so ein bisschen an die Marke GTA rangehängt?
Genau, es ist ein bisschen unkontrolliert bei der Kartenherstellung gegangen. Also ich denke, da haben sich die Verantwortlichen nicht so mit auseinandergesetzt. Was ist jetzt genau GTA?
Gibt es da einen Verein, der das betreut oder?
Den gab es auf jeden Fall mal, das ist aber auch ein bisschen eingeschlafen. So wie eben auch die gesamte Route eine Zeit lang eingeschlafen war. Und wir dann das Gefühl hatten, dass es ganz wichtig ist, diesen Weg wieder zu beleben, weil er letztendlich durch das größte Entsiedlungsgebiet der Alpen führt und es einfach wirklich traurig ist, mit anzusehen, wie alles verwildert, zuwächst und damit irgendwann vielleicht unbewohnt ist des Gebiets. Wer weiß.
Ich denke, grundsätzlich muss man mal das überhaupt mal nachvollziehen, eben aus welchem Grund die GTA überhaupt entstanden ist oder eingerichtet wurde. Wie die Iris gerade erzählt hat, kam es da in den, es waren 50er, 60er Jahren,
Ja,
da ging es los, oder? Kam es zu einer ziemlichen Entvölkerung der piemontesischen Berggebiete.
Dörfer wurden verlassen, es waren
ja bloß die Dörfer noch ein paar wurden verlassen, drin. Richtig. Die Menschen haben einfach festgestellt, wie mühsam das Leben in den Bergen ist. So schön es auch ist, aber es ist wirklich mühsam. Und wie viel leichter es im Bereich der Ballungszentren in der Poebene eben abgeht. Also da gab es dann Arbeit, da wurden die großen Fabriken wurden gegründet, sei es jetzt Fiat oder andere Fabriken im Norden, in Bielese zum Beispiel, in der Region Biella, diese ganzen Mode- und Textilunternehmen, die dann da damals gegründet wurden. Da gab es auf einmal Möglichkeiten zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und das eben leichter und angenehmer als durch die harte und wirklich schwere Bergbauernarbeit. Und da kam es eben zu einer regelrechten Entvölkerung dieser Täler und Bergregionen hinunter in die Poebene. Und um eben diesem, das hat man irgendwann einmal festgestellt und gemerkt, dass es dann einfach teilweise Täler gab, wo ein Leben und ein Auskommen nicht mehr möglich war. Mhm. Und um diesem Ganzen dann entgegenzuwirken, wurde in den 80er Jahren die GTA gegründet oder einmal eingerichtet. Und da hat man sie dann drauf fokussiert, nicht unbedingt jetzt neue Infrastruktur aufzubauen, einzurichten, sondern das vorhandene Historische wiederzubeleben.
Das heißt, wenn es Unterkünfte gibt, dann sind die in den alten steinernen Häusern drin, da wurde jetzt nicht ein neues Ressort hingebaut.
Zum Beispiel, genau. Es gibt ja dann, die GTA verläuft ja eigentlich in der Route, die wir in unseren Büchern beschreiben. So wie sie auch ursprünglich eingerichtet wurde, verläuft die ja in den Talschlüssen. Meistens durch das hinterste Dorf in dem jeweiligen Tal. Das ist ein Etappenstützpunkt, wo eben diese GTA durchläuft. Und in diesem hintersten Dorf, das war natürlich das, was wahrscheinlich am schnellsten verlassen war, da gab es einfach so keine Lebensgrundlage mehr. Die Bauern, also wenn der letzte Bauer mal weg ist, dann ist auch der letzte Landschaftspfleger gegangen und dann passiert dann da nicht mehr viel. Und so musste man eben wieder anfangen, da langsam was aufzubauen. Also eben die Infrastruktur wieder starten, aber nicht durch den Bau von neuen Dingen. Das heißt, man hat dann zum Beispiel eine vorhandene Unterkunft, ein vorhandenes Albergo wieder aufgebaut oder wieder geöffnet und die hatten dann damit eben eine Grundlage zum Überleben.
Funktioniert das oder hat es funktioniert, dass doch wieder mehr Leben in den meisten Dörfern eingekehrt ist?
Ja, das kann man heute durchaus schon feststellen. Speziell an Orten, wo die Infrastruktur, die vorhandene damalige Infrastruktur, eben noch nicht ganz verloren ging. Diese Regionen oder diese Orte sind heute im Vergleich zu anderen, die man entlang der GTA auch findet, sind durchaus besser entwickelt. Man hat da eben durchaus schon mehrere Unterkünfte im Angebot. Es sind auch Auswanderer, die eben damals auch in die Städte abgewandert sind, teilweise wieder zurückgekommen, teilweise eben auch sind das Nachkommen aus der Familie, die wieder zurückgekommen sind, weil sie einfach gesehen haben, dass durch den sanften Tourismus, der entstanden ist, rund um die GTA. Es ist ja nicht nur rein der Weg selber. Mhm. Es betrifft ja auch, dass man dann andere Initiativen vorantreibt und zum Beispiel einen Rundwanderweg einrichtet. Am Beispiel vom Valle Maira ist das sehr gut zu sehen. Da haben sie dann zusätzlich einen Talrundwanderweg ausgearbeitet, der Percorso Occitano. Das ist der Maira-Rundweg. Und dieses, also im Speziellen das Maira-Tal, was einst von der Abwanderung am stärksten betroffen war, das ist heute bereits wieder am weitesten entwickelt, weil die haben am frühesten eben auch angefangen gegenzusteuern, also spätestens mit der Einrichtung der GTA.
Ja, und es bringt ja dann, denke ich, auch was, wenn dann doch sich vielleicht eher wieder lohnt, dass ein Metzger sich da niederlässt oder jemand, der eben das Gemüse vielleicht so auch vor Ort anbaut.
Genau, sind viele Unternehmen wieder entstanden, dass zum Beispiel Genepi-Plantagen angelegt werden, um den Kräuterlikör herzustellen. Und Schreiner haben wieder einen Anlass, sich anzusiedeln und so weiter und so fort. Die lokalen Kreisläufe, die werden wieder eben wieder belebt, ja.
Ja, und aber man kann immer noch relativ einsam auf der GTA unterwegs sein.
Nach wie vor sehr einsam. Also
das ist schön,
wir sind die GTA ja 2010 in einem durchgewandert und haben daraufhin einen Vortrag kreiert, mit dem wir dann hier und da im Winter auf Tournee gehen. Und Zuschauer haben uns immer wieder gefragt, ja, habt ihr keine Angst, dass der dann irgendwann zu stark bevölkert wird?
Ja, die Gefahr besteht natürlich, ne?
Die Gefahr besteht und wir sind, also wir waren im letzten Sommer wieder auf ein paar Etappen unterwegs und waren völlig begeistert über die Einsamkeit. Es ist nach wie vor einsam. Man trifft hier und da ein paar Pärchen. Es plätschert so vor sich hin im Vergleich zu den Ostalpen. Absolut einsam, nach wie vor wild, weil einfach auch das Relief bestimmt diese Begehung, weil man braucht doch eine ordentliche Portion Kondition.
Deswegen kann man es zum Beispiel auch nicht unbedingt jetzt mit dem Camino vergleichen. Der Jakobsweg, okay, in den Pyrenäen natürlich ist das Relief mit Sicherheit auch ein bisschen ausgeprägter, ein bisschen anstrengender. Aber der Großteil von dem Weg ist ganz auf einem ganz anderen Niveau, oder? Bei der GTA muss man einfach sehen, du hast vorhin die Zahlen ja gehört. Wenn man jetzt das einfach als Beispiel hernimmt, 65 Tagesetappen und 65.000 Höhenmeter, also das betrifft ja einfach Höhenmeter im Aufstieg, ja. Das heißt, du hast einfach jeden Tag, hast du 1.000 Höhenmeter zu machen.
Ja. Das ist ungefähr so. Ja, an harten Tagen vielleicht halt auch ein bisschen mehr sogar, ne?
Genau. Es gibt Tage, da ist es mehr, es gibt mal Tage, da ist es auch weniger. Da verläuft es vielleicht nochmal ein bisschen an der Höhenlinie entlang. Solche Tage gibt es auch mal, gell? Aber im groben Durchschnitt musst du bereit sein, wenn du die GTA in Angriff nimmst, über 2 Monate lang jeden Tag über einen Pass ins nächste Tal zu gehen. Mit ungefähr im Schnitt 1.000 Höhenmeter.
Ja, das macht es ja auch zu einer kleinen Herausforderung, ne? Das stimmt, die Infrastruktur grob schon, ist nicht überfrachtet, aber man hat eben doch man muss schon seinen Ehrgeiz irgendwie ein bisschen in den Ring werfen, damit man die GTA schafft.
Richtig, das, ja, und das geht vom ersten Tag eigentlich gleich so los.
Ja, das klingt ja auch wirklich gut. Habt ihr denn Lieblingsabschnitte?
Oh, das ist
ganz ein schweres Thema.
Es ist sehr schwer zu sagen, weil eigentlich jeder Abschnitt für sich wunderschön ist. Und natürlich hat jeder so seine persönlichen Vorlieben. Ich liebe jetzt zum Beispiel Kalkgebirge, die so ein bisschen an die Dolomiten erinnern. Und da gefällt mir natürlich ganz besonders schön auch das Mairatal. Die Dolomiten von Cuneo.
Bei den Kalkgebirgen sind wir uns unbedingt einig. Das ist auch einer meiner Favoriten. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so die letzte Woche, also die letzten Etappen eigentlich ganz gut in Erinnerung.
Und wo sind die zum Meer dann schon?
Ja, aber bevor man eben runter ans Meer geht. Also wenn man die GTA sich auf der Karte anschaut, macht die dann gegen Ende zu, vor den letzten 4-5 Tagesetappen, macht die einen scharfen 90-Grad-Knick nach Süden. Wir laufen ja nach Osten rüber, Richtung Ligurien, Richtung Ligurische Alpen und dann mit der französischen Grenze wandern wir dann eigentlich quasi gerade nach Süden runter bis zum Meer. Und genau da, wo dieser 90-Grad-Knick drin ist, da ist das Marguerite-Gebiet. Und das ist eben auch so ein Kalkgebirge und das ist landschaftlich unglaublich schön. Also die, die Kalkgebirge, die geben einfach eine enorme Vielfalt an Pflanzen auch nochmal hervor. Trotz ihrer, trotz ihres trockenen Geländes und so, ist es ganz spannend, was sie da alles entdecken lässt. Und
ja, da hat man natürlich auch spezielle Pflanzengemeinschaften oder Pflanzengesellschaften, richtig, wie es ja heißt, richtig, die eben gerade auf diesem mageren Kalk gut zurechtkommen. Die man vielleicht sonst in anderen üppigeren Alpentälern eher nicht hat.
Genau. Ja. Und was dort auch besonders reizvoll ist, das Panorama. Man kann quasi die ganze GTA überblicken, vom Mittelmeer bis zum Monte Rosa. Also bei Klarsicht unglaublich. Ja.
Also du schaust nach Norden über die ganze Po-Ebene hinweg, siehst am Horizont das Monte Rosa-Massiv stehen und weißt eigentlich, dass an dem Punkt nicht weit davon entfernt bist du, sagen wir mal, 8 Wochen vorher gestartet, gell?
Also das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich schön, wenn man steht da und sieht, was man eigentlich schon geschafft hat, oder?
Ja.
Ja, vor allem wirkt es so unglaublich. Also so unglaubwürdig, weil es sieht so weit entfernt aus. Und wenn man dort mal steht, hat man das Gefühl, ach, war eigentlich gar nicht so schlimm von der Strecke her. Man möchte am liebsten weiter wandern.
Das ist richtig, das geht da auf jeden Fall so, ja.
Was muss man denn tun, um sich optimal vorzubereiten oder um den Weg zu planen? Wie sieht es mit Übernachtungen aus?
Übernachtungen unterwegs überhaupt kein Problem. Meist selten einmal auf einer Berghütte. So in den ersten Etappen, wo es losgeht im Norden, ist das noch ein bisschen häufiger der Fall, dass man mal in einer Hütte übernachtet. Aber recht bald wird es dann auch aufgrund vom Relief und dieser wirklich extrem vielen Täler, die da in die Po-Ebene aus den Alpen raus münden, jetzt eben kommt es ziemlich schnell in diesen typischen Rhythmus, schlafen im hintersten Dorf in einer Unterkunft oder auch mal in einer Schule im Dorf, in einer ehemaligen, die nicht mehr in Benutzung ist, auch so an solchen Orten kann man teilweise noch übernachten. Ja, und dann geht es einfach am Morgen auf den Pass hoch, am Nachmittag wieder runter und man ist im nächsten Tal und man ist eben im nächsten Dorf wieder in einer Unterkunft.
Man wenn findet dann, auch immer was.
Ja, also man
es
findet
gibt ja nicht irgendwie Durststrecken, sag ich mal, wo es 3 Tage jetzt gar keine Unterkunft eigentlich ist, wo man doch vielleicht das Zelt mitnehmen muss.
Nee, muss man nicht. Also aufs Zelt kann man eigentlich bewusst verzichten. Es gibt durchaus etliche Wanderer, Trekker, die schwören auf das, die sind einfach mit dem Zelt unterwegs, weil sie komplett frei sein möchten. Das ist eben auch schön. Aber grundsätzlich kann man die ganzen 65 Etappen kann man problemlos gehen und hat immer wieder Platz in einer Unterkunft. Grundsätzlich ist es aktuell auch immer noch so, dass man nicht unbedingt jetzt lang im Voraus das Ganze buchen muss. Also wir geben auch bei unseren Vorträgen dann immer die Empfehlung, haben auch im Buch so geschrieben, dass man vielleicht am Anfang die ersten 2, 3 Übernachtungen mal einplant. Man weiß ja, wo man starten will. Man bucht mal die ersten 2, 3 Übernachtungen, dass man einfach mal den Einstieg schafft. Und dann sieht man unterwegs eigentlich recht schnell, mit wem ist man unterwegs, wer läuft mit mir parallel mit, weil der Weg geht ja eigentlich in eine Richtung nach Süden. Es gibt durchaus auch Leute, die nach Norden laufen, die dann entgegenkommen, das kann man nie so einkalkulieren, gell? Aber grundsätzlich weiß eigentlich jeder Unterkunftsbetreiber, der so und so viele Gäste hat, dass die einfach am nächsten Tag dann in der nächsten Unterkunft sind. Oft einmal gibt er dann auch schon Bescheid und sagt, ich habe da 8 Leute heute, die bei mir übernachtet haben, die sind jetzt morgen dann bei dir, beim nächsten Unterkunftsbetreiber.
Die halten auch so ein bisschen den Kontakt untereinander und geben sich die Infos weiter.
Genau.
Das ist ja schon mal gut. Und wie muss ich mich konditionell auf das Ganze vorbereiten, wenn ich, sage ich mal, normaler Mittelgebirgswanderer bin, schon bereit bin, mal 10 Kilo zu tragen im Rucksack? Reicht das aus? Muss ich mehr machen?
Also im Grunde genommen würde ich mal sagen, das reicht aus.
Denke ich auch. Ich meine, im Mittelgebirge ist es natürlich nicht so einfach, steile Passagen zu üben. Ja. Aber ich denke, die Kondition kommt in den ersten paar Tagen spätestens mit viel Muskelkater. Also von daher kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, sich nur eine Woche bei dem Weg rauszupicken. Idealerweise also mindestens 2 Wochen, besser noch 3 Wochen, weil es wird ja eigentlich erst richtig schön, wenn man eingelaufen ist, und das dauert schon häufig 3-4 Tage,
ja,
je nachdem.
Aber ein Klettersteigset muss ich nicht auch noch einpacken?
Nein, nein.
Also es sind wirklich Wanderwege mit ein bisschen Handeinsatz vielleicht mal hier und da.
Genau, es gibt schon hier und da exponierte Stellen. Also für bestimmte Abschnitte sollte man Schwindelfreiheit und auf jeden Fall Trittsicherheit mitbringen. Aber das führen wir in unserem Wanderführer immer genau auf.
Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja 2 sehr, sehr gute Bücher, die ihr gemacht habt drüber. Ein Bildband bei Rother und eben auch besagter Wanderführer. Und Iris, du hast jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch gesagt, dass der gerade auch nochmal überarbeitet wird. Und wann rauskommt nochmal neu?
Genau, ja, ich habe jetzt gerade die Aktualisierung abgeliefert und das wird jetzt 1-2 Monate dauern. Dann kommt die nächste Auflage, erscheint dann beim Rother Bergverlag. Und dann haben wir eben noch einen Bildband dazu gemacht, weil die ganzen interessanten Hintergrundgeschichten jetzt in einem Wanderführer unterzubringen, das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. Wir wollten da auch ein bisschen auf das Gewicht Rücksicht nehmen. Und es ist ja auch schön, dann zum Einlesen oder zum Danachlesen die Hintergrundgeschichten, die so einem während der GTA begegnen.
Also ich werde deine 2 Bücher oder eure 2 Bücher natürlich auch in die Shownotes schreiben für alle, die uns zuhören, damit die das vielleicht nachlesen können und vielleicht auch sich den Bildband besorgen, ein bisschen schmökern und dann so angefixt sind, dass sie den Wanderführer auch noch brauchen und direkt losgehen. Da bin ich ja mal sehr gespannt.
Das ist so die Idee gewesen an den beiden Büchern, die wir eben hatten, oder? Nee, es ist auf jeden Fall... Wenn du jetzt mit diesem Motto eben auch durch die Welt ziehst oder durch die Berge ziehst, dass du ja nur das siehst, wirklich auch siehst und wahrnimmst, von dem du bereits weißt, dann ist eben eine gewisse Vorbereitung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und diesen Bildband sich herzunehmen und nochmal durchzulesen und in diese ganze Geschichte einzutauchen, das kann man eben damit als Vorbereitung optimal machen. Und das andere Buch ist dann wirklich perfekt für die Deckeltasche vom Rucksack, vom ganzen Format her. Hat noch ein wenig Hintergrundgeschichten, aber natürlich viel kompakter und kürzer zusammengefasst, auch noch mit dabei, dass man auch unterwegs noch ein bisschen wieder daran erinnert wird, was man eigentlich dann da so erlebt und sieht. Und was wir eben auch gemacht haben auf unserer Tour, haben wir die ganze Route als GPS-Track aufgezeichnet. Wir haben also alle 65 Etappen aufgezeichnet. Wir haben unzählige Wegpunkte noch eben aufbereitet. Und diesen GPS-Track gibt es eben beim Rother Bergverlag dann auch als Download. Kann man sich aufs Smartphone legen, kann man sich auf seine Smartwatch legen. Hat einfach dann die Route, die wir gelaufen sind, mit dabei. Und wenn man sich wirklich einmal ein bisschen unsicher ist, dann hat man mit einem schnellen Blick eben auf diesen Track schnell wieder Sicherheit und weiß, dass man richtig unterwegs ist oder wo eben die richtige Wegführung verläuft.
Und es gibt ja bestimmt auch noch Tipps zur Vorbereitung in den beiden Büchern.
Also das Besondere bei der GTA ist eben auch die kulturelle Vielfalt und dass man eben in den Dörfern übernachtet, weil sonst könnte man ja auch einer Alta Via folgen und einfach in der Höhe bleiben von Hütte zu Hütte. Und gerade diese vielen Geschichten, diese vielen Hintergrundgeschichten, das macht die GTA eben sehr spannend.
Gibt es denn noch irgendwelche Insider-Tipps?
Ja gut.
Irgendwie das Restaurant, das doch ein bisschen ab vom Schuss liegt, oder ein Seitental, das man unbedingt mitnehmen sollte, falls ihr da weitere Leute drin haben wollt.
Ja, also beim Restaurant-Tipp, da bist du gleich mal bei einem meiner Lieblingsthemen. Genau, da möchte ich noch mal zurück eine Verbindung schlagen zu dem Thema die GTA mit Zeltwandern. Eben, viele machen das und ich kann das immer so ein bisschen schlecht nachvollziehen. Ich meine, wir gehen auch mit dem Zelt mal in die Berge, dann aber eher, um oben zu übernachten, um zu bivakieren, um einfach zur optimalen Lichtstimmung am richtigen Ort zu sein. Und das sind dann auch Tage, wo man dann teilweise etwas, kulinarisch vor uns hin darben. Wir haben dann zwar Leckereien mit, aber das, was einem in Piemont, eben in den Unterkünften, in den Alberghi, in den Restauranti da geboten wird, das ist dann schon unschlagbar. Das ist mit Sicherheit einer der großen Tipps, wenn man die GTA geht. Die kann man natürlich nur entsprechend auch erfahren, wenn man in diesen Dörfern, in den Unterkünften übernachtet und sich mal auf dieses ganze italienische, deutsche Vita, was das Essen und so angeht, einlässt. Gell? Ist schon unglaublich, was man da dann teilweise auf den Tisch serviert bekommt und was man dann da erlebt. Gell?
Ja, nicht selten ein Vier-Gänge-Menü. Von daher muss man am nächsten Tag wandern, um das wieder abzutrainieren.
Aber es ist ja auch gut zu wissen, dass man eigentlich nicht jetzt sich komplett verpflegen muss oder immer im Hinterkopf haben, boah, wer weiß, ob es was gibt. Ich nehme mir auf alle Fälle was mit.
Ja, und schön ist auch, unterwegs kommt man immer wieder an lokalen Käsereien vorbei, wo man sich dann fürs Picknick eindecken kann. Man kann auch in den Unterkünften fragen, ob sie ein Lunchpaket für einen vorbereiten. Also von daher würde ich sagen, muss man nicht viel eigene Lebensmittel mitnehmen.
Aber das mit dem Lunchpaket ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, weil manchmal hat man ja doch Berührungsängste, kann man da jetzt fragen, aber dann... Genau. Kann man sich da ja auch
grundsätzlich immer fragen, ja. Grundsätzlich immer fragen. Nee, und wenn ich mich jetzt da zurückerinnere, also das ist schon ein Thema, das bei mir sehr, sehr hängen geblieben ist. Also ich war einfach, seitdem das erste Mal in Piemont war, ein paar Jahre vorher war das, war ich einfach vom ganzen kulinarischen Angebot her total begeistert. Gell? Und für mich gehört einfach dann ein gutes Essen bei einer schönen Bergtour einfach absolut dazu. Das hat man sich eben auch verdient. Wie es dann eben auch ausgehen kann, wenn man sich ein bisschen zu viel verdient hat vielleicht, habe ich dann am Ende unserer GTA-Wanderung erfahren, als man dann nämlich nach diesen 1000 Kilometern Fußmarsch, nach diesen über 2 Monaten, die wir da unterwegs waren, wieder nach Hause gekommen sind und ich mich dann im Badezimmer auf die Waage gestellt habe, dann war ich etwas überrascht, weil ich habe nämlich 5 Kilo zugenommen auf diesem ganzen
Weg. Oh, und das bei so einer Tour. Gratulation.
Ja, das ist nicht umsonst dieser wirklich einmaligen Küche geschuldet. Gell? Und
das ist das Einzige, was wirklich gefährlich ist bei der GTA.
Ja, das muss man schon sagen.
Bei der Strecke zunimmt, ja, das ist natürlich, das ist wirklich überraschend, ne? Weil bei den Höhenmetern und der Strecke wird man ja meinen, so viel kann man fast gar nicht essen, dass man das auch nur ausgleicht.
Ja.
Okay, Dieter hat es geschafft, ich sehe schon.
Ich hab's damals geschafft, ja.
Da muss man auch ein Talent für haben.
Richtig, ja. Und da hab ich dann wirklich jahrelang damit zu kämpfen gehabt, weil wir natürlich jedes Jahr im Piemont waren und gerne ins Piemont gehen. Und naja gut, das Piemont ist ja vielen bekannt als Schlemmerparadies, gell? Also speziell eben die Weingegend in der Lange, in der Po-Ebene unten oder im Hügelland unten im Flachen, gell? Das ist ja schon seit Jahren bekannt, dass man eben da extra deswegen hinfährt, um wirklich zu essen, einmal so richtig reinzuhauen, oder? Dafür ist die Region bekannt, dass es allerdings aber auch in den Bergen so ist. Das war mir jetzt eben nicht so bekannt noch. Und ja, das hat sich dann bemerkbar gemacht.
Das ist schon mal eine gute Warnung. Wir werden auch diesen Sommer wieder dort sein.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ihr, ob ihr ein nächstes GTA-Stück plant oder neu plant oder was ihr angehen wollt auf der GTA.
Wir möchten auf jeden Fall im Sommer wieder auf der GTA unterwegs sein, weil es gibt ja auch immer wieder verschiedene Veränderungen, die wir uns anschauen möchten oder vielleicht eine neue Unterkunft und so weiter. Ja. Und wir wir wurden auch schon öfter gefragt, ob wir nicht auch noch einen zweiten Alpenvortrag mal machen möchten. Und wir haben immer noch die Schwierigkeit, dass kein anderer Weg diese GTA toppt. Von daher bleiben wir noch eine Weile bei unserer Lieblingsroute.
Ja, das hätte mich jetzt nämlich auch interessiert, ob es nämlich noch eine andere Langstrecke gibt, die euch reizt. Du hast ja schon die Via Alpina erwähnt, aber die sind, glaube ich, so bekannt, dass da dieses Gefühl von einsam Wandern wahrscheinlich größtenteils rausfällt.
Vielleicht. Ja, wir suchen uns einfach wirklich am liebsten Pfade abseits vom Mainstream. Und das findet man auf der GTA.
Oder wisst ihr von dem Weg, der neu entsteht, vielleicht mit einem ähnlichen Konzept, einfach um Dörfer wieder zu beleben?
Nee, muss ja eigentlich passen. Also nicht bei uns in den Alpen. Da ist man eigentlich kein anderes Projekt bekannt, wo in diese Richtung eben geht.
Vor allem also diverse Regionen im Piemont schon, also nach dem Vorbild vom Mairatal wurde ja auch im Sturatal und im Bareitertal Rundwege angelegt und auch Ligurien bemüht sich drum, Wanderwege herzurichten, um eben aussterbende Dörfer wieder zu beleben. Von anderen Regionen ist es mir jetzt nicht unbedingt bekannt. In der Schweiz etabliert sich momentan eben diese italienische Fasson von Albergo Diffuso, wo einfach ein ganzes Dorf als Herberge fungiert. Das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Aber ansonsten ist mir da nicht so viel bekannt in die Richtung.
Ja, das heißt also, ihr bleibt der GTA auf alle Fälle noch eine ganze Weile erhalten.
Auf jeden Fall.
Ja, es ist nach so vielen Jahren jetzt, es ist fast so ein Kind von uns geworden. Wie siehst du das, Iris? Also ich habe so das Gefühl, wir kümmern uns drum. Seitdem wir das, 2006 haben wir den Weg eigentlich für uns zum ersten Mal entdeckt. Und haben damals festgestellt, da unten, da haben wir am ersten roter Wanderführer im Piemont gearbeitet, Piemont Süd, und haben dann eben festgestellt, nachdem wir dann da immer wieder auf diese bei unseren Wanderungen auf diese GTA getroffen sind, wir haben das natürlich gekannt, das Projekt, aber es war eigentlich damals zu dem Zeitpunkt extrem eingeschlafen, es war kaum mehr jemand unterwegs. Und haben dann gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. So eine wunderschöne Gegend und die ganzen Unterkünfte da, der Weg besteht, das Streckennetz ist ausgebaut, oder? Da muss man doch den Leuten näher bringen. Und da ist das eben entstanden, diese Idee, auch diesen Weg einmal am Stück zu laufen, also in einem Sommer, um zu sehen, wie das auf uns wirkt. Und seitdem haben wir jedes Jahr im Piemont waren wir auf Teilabschnitten wieder unterwegs, um einfach zu sehen, was läuft, was entsteht, wie ist die Veränderung. Grundsätzlich am Weg verändert sich, abgesehen von einem Erdrutsch oder einem Steinschlag oder irgendwas, mal Felssturz oder so, einmal überhaupt nichts, oder? Mhm. Die grundlegende Wegführung ist vorgegeben, aber ich muss auch sagen, in diesen ganzen 20 Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich bei keinem anderen Buch habe ich so eine tolle Mitarbeit und so ein tolles Feedback eben von der ganzen Community bekommen. Also wir bekommen wöchentlich Leserbriefe mit Updates, wo uns die Leute ganz genau schildern, was wo sie unterwegs waren und was passiert. Und das ist schon mal toll, dass wir diese ganzen Infos kriegen. Und zum Zweiten, es gab auch noch kein Buch, bei dem wir überhaupt so viele Infos bekommen haben. Das heißt, also von Lesern, so viel Feedback von Lesern bekommen haben. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil es zeigt uns einfach, dass eben diese Leser das ganze Konzept eben auch verstanden haben und es eigentlich extrem wichtig ist, dass man vernetzt sind miteinander, dass man eben uns auch weiterhin drum kümmern, wenn es mal irgendwo Schwierigkeiten in einer Unterkunft gibt, dass man eben dann versucht, zusammen mit den lokalen Betreibern dort wieder eine Lösung zu finden, dass diese Unterkunft wieder funktioniert, weil das Ganze ist ja wie eine Kette, 65 Tagesetappen, eine ganze Kette von Unterkünften. Wenn dazwischendurch mal ein, zwei rausfallen würden, weil sie nicht mehr funktionieren oder so, dann kannst du den Weg als solchen nicht mehr gehen.
Ja, also du musst halt doch ein Zelt mitnehmen, schon, was man eigentlich vermeiden will.
Ja.
Ja, aber klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich erfolgreichen Projekt, an dem ihr auch einen schönen Anteil habt. Mögt ihr noch unseren Lesern, Hörern, Usern irgendwie noch mal was mitgeben? Geht den GTA, ist klar.
Ja,
also oder nicht zu viele.
Ja, genau.
Nehmt nicht so schweres Gepäck mit.
Ja, genau, das ist immer der...
Es spielt eigentlich keine Rolle, ob man für ein Wochenende oder für einen Monat unterwegs ist. Man braucht immer das Gleiche. Also ich kann nur empfehlen, eine Wechselgarnitur, die kann man unterwegs waschen. Und was mir so beobachten, dass viele einfach prinzipiell mit zu schwerem Gepäck unterwegs sind. Und das tut natürlich die Freude an der Wanderung ein bisschen dezimieren. Und vieles wird wirklich überhaupt nicht gebraucht.
Genau.
Man sollte da vielleicht eine Übungswanderung vorher machen. Was brauche ich wirklich? Mhm. Aber auch bei den Langstreckenwanderern, die wir jetzt im letzten Sommer kennengelernt hatten, waren einige dabei, die einen großen Teil wieder zurückgeschickt haben.
Richtig. Nicht selten haben wir sogar schon den Föhn im einen oder anderen Rucksack von Wanderern gefunden. Der musste dann auch noch mit, oder? Ja, okay, also es gibt Leute, die, es gibt Menschen, die können nicht mit nassen Haaren dann sitzen, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann sofort krank und so, gell? Aber ich denke jetzt mal, auf dieses Ausrüstungsstück kann man bei einem Trekking, vor allem wenn es eben so lang geht, kann man gut verzichten, oder?
Also ich glaube, ich wäre noch nicht auf die Idee gekommen, auf irgendeine Wanderung jemals einen Föhn mitzunehmen, oder?
Ja.
Aber gut, da sind die Leute ja verschieden und das ist ja auch ganz gut so.
Genau, genau. Aber es sind ja jetzt eben keine Regeln, die man da jetzt aufstellen, es sind einfach nur Tipps, oder?
Ja, nee, das ist ja auch prima.
Also das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den man grundsätzlich bei, abgesehen von der GTA, jetzt bei allen Mehrtageswanderungen oder grundsätzlich Wanderungen eben sagen kann, Leute, macht euch leicht.
Und nehmt gut eingewanderte Schuhe mit.
Ja, auch, ja. Aber macht euch leicht, weil, so wie du vorhin gesagt hast, der Wanderer mit 10 Kilo Ausrüstung, so ein 10 Kilo Rucksack ist eine tolle Sache. Damit kannst du auch auf Langstrecke gehen. Mit der richtigen Einteilung. Das Einzige, was du eigentlich in doppelter oder vielleicht auch mal dreifacher Ausführung dabei haben kannst, Das ist Unterwäsche und Wandersocken, weil das Zeug muss ja regelmäßig gewaschen werden und darf dann auch mal trocknen und dann kannst du ja auch mal damit rechnen, es könnte mal zwei Regentage haben, dann hast du gewaschen, dann trocknet das Zeug nicht. Also das ist etwas, das habe ich gern dabei, das wiegt aber nicht viel. Und alles andere ist eigentlich in einmaliger Ausführung im Rucksack. Und wie Iris vorhin gesagt hat, egal ob du jetzt die Wochenendtour machst oder eben eine Woche oder 14 Tage unterwegs bist, das macht den Rucksack nicht schwerer.
Ja, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die paar Eindrücke vom Weg. Der ist ja viel zu lang, als dass man den jetzt so ganz beschwärmen könnte. Aber ich denke, so ein bisschen einen Eindruck habt ihr sehr, sehr schön vermitteln können. Das hat bestimmt einigen Leuten Lust drauf gemacht, den Weg auch mal auszuprobieren.
Und hoffen wir's.
Vielleicht trefft ihr den einen oder anderen draußen. Ich danke euch ganz herzlich.
Danke auch.
Kerstin.
Tschüss, Kerstin.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.